Teil 2, wie Thomas sagte, unserer Reihe über das Buch Daniel. Letzte Woche hat Thomas über den Traum Nebukadnezars gesprochen, den Daniel ihm gedeutet hat. Und heute gehen wir weiter in Kapitel 3 und erleben die berühmte Geschichte von den Freunden im Feuerofen mit. Es geht um Götzendienst, es geht um Entscheidungen und es geht um Gottes Nähe. Nehmt euch vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend mal die Zeit, dieses dritte Kapitel zu lesen. Ist gar nicht so lang. Ein Drittel habt ihr schon gehört, aber drumherum passiert ja auch noch einiges. Dann seid ihr ganz im Bilde, denn ich werde natürlich auch nur hier ein paar Ausschnitte zitieren, sonst würde das zu lange dauern. Also Nebukadnezar hatte diesen Traum von einem Standbild gehabt, den Daniel ihm durch die Kraft Gottes gedeutet hat. Und Nebukadnezar erlebte darin die Gegenwart und die Realität Gottes. Gott war ihm sozusagen durch diesen Traum und die Worte oder die Botschaft, die er darin hörte, begegnet. Und er hatte gehört, dass sein Reich, sein Weltreich nicht ewig sein würde, sondern dass letztlich Gott selbst wieder König und Herrscher über diese Welt werden würde, nach drei anderen Reichen, die noch kommen würden. Interessant übrigens, wie präzise Daniel den Lauf der Geschichte und der kommenden Weltreiche Meder und Perser, Griechen und Römer vorhergesagt hat und letztlich vorhergesagt hat, dass Jesus kommen würde und sein Reich übernehmen würde, sein Reich sich ausbreiten würde, das mit ihm angebrochen ist. Als Reaktion auf diese Deutung fiel Nebukadnezar, der Herrscher, wie gesagt, dieses Weltreiches, also der mächtigste Mann der Welt, der damaligen Welt, vor Daniel auf die Knie. Und er bekannte, dass der Gott Daniels und seiner Freunde der Gott der Götter und der Herr der Könige, also auch sein Herr, wäre. Na, wenn das mal kein Erfolg war. Dann könnte man sagen, gut, dann können wir das Buch jetzt zumachen. Nebukadnezar hat es begriffen. Was würde wohl jetzt als nächstes passieren? Er würde vielleicht fortan als Diener Gottes auftreten und aufhören, seinen Gott Marduk und all die anderen Götter anzubeten. Vielleicht würde er, hoffentlich würde er die 1000 Tempel, die es gab in Babylon, für die verschiedensten Götter auf Jahwe umwidmen. Ganze Stadt voller Tempel für Jahwe. Würde er die Tempelgefäße aus der Schatzkammer holen und beginnen, also die er damals im Tempel von Jerusalem hatte stehlen lassen, die goldenen Gefäße, die für die Zeremonien für Jahwe bestimmt und heilig waren, hatte er stehlen lassen, würde er sie rausholen aus der Schatzkammer und öffentlich eine Zeremonie für Jahwe feiern? Würde er ihm Opfer bringen? Nichts dergleichen geschah. Stattdessen erzählt Daniel in Kapitel 3, dass Nebukadnezar eine riesige Statue aufstellen ließ, wie wir gerade schon gehört haben, die er ganz in Gold einhüllte, also nicht zu sparsam. Sie stand auf einer weiten Ebene, sodass sie von überall her im Glanz der Sonne gesehen werden konnte, 30 Meter hoch, 3 Meter breit, unübersehbar. Er rief alle Führungskräfte, alle Richter, alle Kassierer, alle Verwaltungsleiter Babylons zusammen und befahl ihnen, beim Einsetzen der Musik auf die Knie zu fallen und diese Statue anzubeten. Da heißt es, sobald sie alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme: Folgender Befehl gilt allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Leiern und Lauten, des Orchesters und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Das war schon eine Drucksituation. Kurz gesagt, Nebukadnezar erstickte durch eine neue Staatsreligion die Möglichkeit, dass Jahwe ihm als Gott zum Konkurrenten unter den Menschen werden könnte, im Keim. Sofort. Offensichtlich hatte er sich äußerlich auf die Knie geworfen, aber in seinem Inneren hatte sich nichts geändert. Gottes Wort hatte sein Herz nicht erreicht. Weder sein Herz noch sein Gewissen waren berührt, geschweige denn irgendwie er bewegt oder erneuert, was uns zu einer herausfordernden Frage bringt. Darf ich fragen, warum du hier sitzt oder am Bildschirm zuschaust? Was wird passieren mit dem, was du hörst oder liest in Gottes Wort? Darf Gott heute zu dir sprechen? Wir zeigen so schnell mit dem Finger auf diesen König. Darf Gottes Wort und Wirken einen Impuls, einen Eindruck in dir platzieren, der dich verändert? Darf er dein Inneres, dein Herz heute erreichen? Oder wirst du äußerlich anbeten? Darf Gott dich berühren? Das ist die Frage, die Nebukadnezars Reaktion uns stellt. Und wir wissen nicht, ob Gott das heute will für dich, aber bist du bereit? Gibt es einen Unterschied zwischen dir und Nebukadnezar? Seine Anbetung blieb äußerlich, ohne innere Konsequenzen. Gut, wir kommen nicht jeden Sonntag hierher und sind voll Spannung und vollkommen fokussiert und sagen, und heute werde ich den Herrn preisen, wie ich es noch nie getan habe. Aber die Frage ist, bist du bereit? Erwartest du, dass Gott dir etwas zu sagen hat, was dich bewegen könnte und sollte? Die Anbetung Nebukadnezars blieb äußerlich, ohne Konsequenzen. Im Gegenteil, er sah ein Problem auf sich zukommen. Was wäre, wenn dieser Gott auch anderen Menschen in seinem Reich so begegnen würde? Er war noch jung im Amt. Sein Reich war multikulturell, multinational, multireligiös. Wir haben die Aufzählung der Instrumente gelesen, die aus vielen verschiedenen Kulturkreisen kamen. Durch diese Statue und diese neue Staatsreligion wollte er Einheit und Regierbarkeit schaffen. Der Staat befahl, wer oder was angebetet wird. Er missbrauchte Religion zur Sicherung seiner Macht. Religion, die so leicht mit Emotionen und mit Druck und mit Schuld und mit Verführung zu füllen ist. Musik obendrein, die unser Herz bewegt. Alles nutzte er und setzte er ein, um die Macht an sich zu binden und Gott außen vor zu lassen. Keine Chance, dass dieser Gott Daniels und seiner Freunde Fuß fassen könnte in Babylon. Das ist die Situation, in der Folgendes geschieht. Als Tausende vor der Statue zum beeindruckenden Klang der Musik niederknieten, blieben drei Männer stehen. Standhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Die Freunde Daniels. Daniel war als eingesetzter Herrscher über die Provinz Babylon offensichtlich nicht Teil der Versammlung, warum wird nicht beschrieben, aber es gibt uns die Möglichkeit, einen Blick auf die drei Freunde zu werfen. Denn nun sehen wir, dass sie ihren Glauben an Gott nicht im Windschatten Daniels lebten. Er, der große Daniel, und sie hinterher und sagen immer, was er so sagt und verhalten sich, wie er so sich verhält. Sie hatten eine eigene feste Überzeugung. Sie waren standhaft für ihren Glauben. Und wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Sie weigerten sich, sich vor dieser Götterstatue niederzuwerfen. Und sie wussten, dass sie das ihr Leben kosten würde. Denn der König hatte den Feuerofen, wie wir gehört haben, schon betriebsbereit gemacht und gedroht, jeden Verweigerer sofort hineinzuwerfen und zu verbrennen. Warum setzten die drei ihr Leben aufs Spiel? War es so schlimm, so einen Knicks zu machen vor so einem Steinding? Bisschen verpackt in Alufolie, goldene Alufolie. Es hat doch nichts zu bedeuten. Ist doch nur äußerlich, ist doch nur so ein Knicks. Und das würde ihr Leben retten. Und sie könnten weiter von Gott reden, sie könnten im Sinne Gottes weiter in Babylon aktiv sein und seine Gegenwart ins Gespräch bringen. Nebukadnezar hat uns umbenannt. Wir kommen eigentlich aus Israel. Damals hatten wir folgende Namen. Und dann könnten sie mit ihren Namen anfangen, die eigentlich ausdrücken, was sie in sich tragen, welchen Glauben sie in sich tragen. Jeder ihrer Namen hatte Bedeutung in Bezug auf ihren Gott. Super Gesprächseinstieg. Könnten sie doch machen. Kurzer Knicks und weiter geht's. Kleiner Kompromiss. Hatten sie eigentlich auch gar keine Angst? Reden wir über Götzendienst. Sicher hatten sie Angst. Und sie hatten ein Leben mit Familie und Freunden zu verlieren. Und sie waren jung, sie waren wahrscheinlich Jugendliche, voller Erwartung auf das Leben. Aber eins war für sie klar: keine Kompromisse, wenn es um ihren Gott ging. Keine Kompromisse. Sie hatten erlebt, was mit Menschen, mit einem ganzen Volk passiert, das Götzendienst und dazu noch Unmoral zulässt und sogar pflegt. Der Prophet Jeremia hatte sie damals zu Hause noch gewarnt und sie hatten mitgekriegt, wie das Ding immer höher gekocht ist. Sie hatten mitgekriegt, wie das Nordreich abserviert wurde und weggeführt wurde wegen ihres Götzendienstes. Und sie hatten mitgekriegt, wie ihre eigenen geistlichen Führer immer schwächer wurden und immer mehr andere Götzen den Weg bereitet hat. Sie hatten das alles mitgekriegt und dann waren sie auf diese Wagen oder Pferde oder zu Fuß weggeführt worden aus ihrer Heimat, aus ihren Familien, wegen dieses Götzendienstes. Und Jeremia hatte damals gesagt, denn so spricht Yahweh über den Palast der Könige von Juda, dem Südreich: Du warst schön wie Gilead und wie der Gipfel des Libanon. Trotzdem mache ich eine Wüste aus dir, einen unbewohnten Ort. Ich schicke dir eine Abrisskolonne mit ihrem Werkzeug, die mit ihrem Werkzeug deine herrlichen Zedernstämme herausbricht und ins Feuer wirft. Menschen aus vielen Ländern werden dann hier vorbeiziehen und sich fragen, warum hat Yahweh diese große Stadt das angetan? Und dann wird man ihnen antworten: weil sie den Bund mit Yahweh, ihrem Gott, gebrochen hatten. Sie haben sich vor anderen Göttern niedergeworfen und sie verehrt. Das steckte im Herzen dieser Freunde. Das klang noch in ihren Ohren. Gott hatte sein Volk immer wieder aufgerufen, heilig zu sein, sein Wesen wiederzuspiegeln unter den Völkern. Sie sollten ein Licht sein an Güte und Gerechtigkeit. Sie sollten ihn alleine anbeten und seine Lebensart verwirklichen. Wer zu ihnen kam, in dieses Land, in dieses Volk, sollte Gott schmecken. Seine Liebe sollte unter ihnen spürbar sein. Aber sie hatten den Götzendienst zugelassen und schließlich ausgelebt. Götzendienst? Vor dieser Statue mich verbeugen? Niemals. Götzendienst, das ist, wenn man irgendetwas oder irgendjemanden höher setzt als den einen Schöpfergott, von dem wir alle kommen. Götzendienst ist die Ursünde. Sobald wir Gott nicht mehr als höchstes Wesen im Universum anerkennen und als Herrn, dem wir einmal antworten werden, vor dem wir einmal uns verantworten werden, ob wir das wollen und schick finden oder nicht, ist völlig egal. Wenn wir ihn aus den Augen verlieren, wenn wir aus den Augen verlieren, wer er ist, dann verlieren wir aus den Augen, wer wir sind und wie wir leben sollten und wollen. Götzendienst ist die Ursünde. Es ist der Bruch zwischen Gott und Menschen, von dem alles andere kaputt geht. Und wenn wir dabei bleiben und Gott ignorieren, dann werden wir nicht vom Erdboden verschluckt oder vom Blitz getroffen wahrscheinlich. Viel einfacher. Dann gibt uns Gott irgendwann, was wir wollen. Gott gibt uns dahin. Genau das war es, was das Volk Israel erlebt hatte. Und was die Freunde live miterlebt hatten. Israel hatte Götzen angebetet und Gott den höchsten Platz in ihrem Herzen und Leben verwehrt. Götzendienst war normal geworden. Und so hat Gott sie wegführen lassen zu einem Volk, das Götzendienst in Perfektion lebt. Sie wollten es, nun mussten sie es. Man kann es einen Fluch nennen. Ein Prinzip Gottes, was wir uns merken sollten. Sie wollten es und nun mussten sie es. Paulus beschreibt das später als menschliches Grundmuster. Im Römerbrief Kapitel 1, Abvers 23 lesen wir, statt den herrlichen ewigen Gott anzubeten, beteten sie, und da meint er alle Menschen, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel und Tiere und Schlangen. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen. Überlassen. Ihr wollt es, jetzt müsst ihr es. Gott hatte Israel seinen Götzendienst überlassen und sie in die dafür perfekte Umgebung gebracht. Gott zwingt niemanden zur Anbetung. Er lädt uns ein, er bietet es an, er will unser Herz gewinnen. Aber in Babylon wurden sie gezwungen. Nun mussten sie Götzen anbeten und ihnen dienen. Sie ernteten, was sie gesät hatten. Erst wollten sie, nun mussten sie. So reagiert Gott, wenn Menschen hartnäckig dabei bleiben, ihn zu ignorieren. Er hat viel Geduld. Aber irgendwann überlässt Gott uns unserem Willen. Er gibt uns die Würde, selbst zu entscheiden. Nicht um uns zu verlieren, sondern um uns letztlich zu gewinnen. Auch die Zeit der Verbannung in Babylon war ja begrenzt auf 70 Jahre. Es sollte ein Läuterungsprozess sein. Die Menschen sollten zur Vernunft kommen, sollten begreifen, was da los war. Und die Erschütterung musste so tief sein, offensichtlich, damit sie überhaupt wieder das Angesicht Gottes suchen würden. Und sie saßen an den Flüssen von Babylon und weinten. Sie kamen zur Besinnung, erst durch diesen Schockmoment. Gott sah keinen anderen Weg mehr, als dieses Volk ins Exil zu schicken und später mit einem geläuterten Überrest die Heilsgeschichte weiterzuführen. Was für ein Drama. Götzendienst ist keine Kleinigkeit, auch für uns nicht in unserer multireligiösen Gesellschaft. Gott ist nicht eine Möglichkeit unter vielen. Er ist der Schöpfer und damit der eine wahre Gott. Nur er kann richten und retten. Nur er kann aufrichten und erretten. Er ist der einzig verlässliche Haltepunkt im Universum und unseres Lebens. Gib ihm den ersten Platz in deinem Herzen. Bete ihn an mit deinem Leben. Keine Kompromisse. Und damit sind wir bei Entscheidungen. Die drei Freunde gehörten von Anfang an zu diesem Überrest. Sie verweigerten den Götzendienst. Sie hatten schon bei ihrer Ankunft erklärt, dass sie bei ihrem Gott bleiben würden, indem sie das Essen ablehnten, was Götzenfleisch enthielt. Götzenopferfleisch. Und nun lehnten sie auch diese goldene Statue ab. Sie wurden verraten, wie wir gehört haben, und zum König gebracht. Und er fuhr sie an. Ist es wahr, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und auch nicht vor meinem goldenen Standbild euch niederwerft? Er gab ihnen eine zweite Chance. Er redet sie mit Vornamen an. Er will sie gewinnen. Sie waren Teil seiner Elite, die er ausgelesen aus Israel hatte zu sich holen lassen und in Babylon, dieser antiken Universitätsstadt, als Elite-Studenten ausbilden wollte, damit sie ausströmen könnten in sein Weltreich und seine Herrschaft sichern würden. Das waren doch seine Jungs, in die er alles investieren wollte. Ihr habt noch eine Gelegenheit, sagte er. Wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? Entscheidung. Trefft eine Entscheidung. Er glaubte nicht, dass es einen Gott gäbe, der mehr Macht hätte als er. Das war nicht Teil der Realität. Er hatte alles in der Hand. Er war der Weltherrscher. Was war das mit dem Traum? Nur so ein Geschwätz von Daniel gewesen? Und so meinte er, dass er die Jungs einschüchtern könne, aber sie blieben standhaft. Für sie galt, was Gott in seinen Geboten sagte. In 2. Mose 20 lesen wir es, vermutlich kennen wir es. Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Denn Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das war ihnen ins Stammbuch geschrieben. Das waren die ersten Worte, die dieses zerfledderte Volk, was aus Ägypten irgendwie herausgeführt wurde, wieder zu einer Identität formte. Das war Teil ihrer Genetik. Wirf dich niemals vor einem anderen Gott nieder. Und damit war die Sache klar. Keine Kompromisse. Niemals heißt niemals. Und so gaben sie eine beeindruckende Antwort. Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Die Kinder müssen jetzt mal weggucken. Wisst ihr, was sie machten, so in unserer Sprache, Körpersprache? Sowas. Oder noch irgendwelche Körperteile ausgestreckt dabei. Bam! Was für eine Abfuhr! Um es freundlich zu sagen, klare Kante. Und das fromme Publikum springt auf und Ovationen, Standing Ovations. Super, Jungs! Oder? Ist doch cool, ne? Möchte man so richtig jubeln. Und selbst? Wie würdest du entscheiden? Ich bin fies heute, ne? Wie würde ich entscheiden? Naja, muss man ja heute nicht mehr entscheiden. Leben oder sterben als Christ. Doch. Jeden Tag müssen Christen sich entscheiden. Und sie sterben für ihren Glauben. Es gibt viele Länder mit Christenverfolgung auf der Welt. Sei dankbar für unsere Freiheit und lebe, was du glaubst. Nutze deine Freiheit. Kompromisslos. Kompromisslos. Und die Freunde? Hatten sie keine Angst? Na klar hatten sie Angst. Wollten sie leben? Na klar wollten sie leben. Aber nicht als Götzendiener, nicht als Heuchler. Keine Kompromisse. Sie hatten zwei Dinge verstanden. Erstens, entscheide dich für das Gute. Klingt ein bisschen billig, aber aus der Perspektive Gottes gar nicht. Denn er sieht Gut und Böse und wir sind in der Lage, es zu unterscheiden. Weigere dich, Gut und Böse verschwimmen zu lassen, hatten sie verstanden. Weigere dich, Gut und Böse verschwimmen zu lassen oder gar zu vertauschen. Gott hat sich immer wieder als moralischer Gott gezeigt. Er sagte, was gut und böse ist. Er wurde zornig über böses Verhalten und feierte das Gute. Er gab klare Orientierung an die Menschen. So war für die Freunde ganz klar, wir wollen moralische Menschen sein, weil unser Gott ein moralischer Gott ist. So wollen wir leben. Gutes gut nennen und Böses böse nennen. Nicht immer einfach, aber hier war klar, Götzen anbeten ist böse, schlecht, verwerflich. Geht gar nicht. Niemals heißt niemals. Entscheide dich für das Gute. Das Zweite, entscheide dich zu wachsen. Mit jeder bewussten Entscheidung für das Gute oder gegen das Böse, mit jeder Entscheidung gegen die Versuchung, Gottes Wort zu ignorieren, werden wir wachsen. Zu sagen, ich glaube, ist einfach. Zu leben, was ich glaube, fordert meinen Willen und mein Gebet. Und das macht mich stark. Dieser innere Prozess, zu wissen, ich könnte mich verbeugen. Ich könnte den Knicks machen. Ich könnte den Kompromiss machen. Und es nicht zu tun, lässt deine geistlichen Muskeln wachsen. Entscheide dich zu wachsen. Vor welcher Versuchung stehst du? Vielleicht sogar öfter Geld, Macht, Untreue, Neid, Lügen, Betrug, Lästerei, dann hör auf mit den Kompromissen. Entscheide dich für das Gute und entscheide dich zu wachsen. Entscheide dich zu leben, was du glaubst. Gott bewahrt uns nicht davor, eigene Entscheidungen zu treffen. Das möchten wir manchmal, ne? Dann wären wir so Marionetten. Gott macht das nicht mit uns. Gott gibt uns die Würde einer eigenen Entscheidung. Selbst zu erleben, dass unser Glaube wirkungsvoll ist, mich verändert, eine Auswirkung hat auf die Menschen um mich her, weil ich anders reagiere, als es alle tun vielleicht. Weil ich eine eigene Meinung habe und sie begründen kann, weil ich sage, ich habe diesen Jesus im Herzen, ich kann das nicht tun. Ich werde hier ehrlich sein. Nein, ich werde das nicht erzählen über diese Person. Und so weiter. Gott gibt uns die Würde einer eigenen Entscheidung. Nicht, weil er machtlos wäre, uns zu helfen oder uns sozusagen das schon fertig zu präsentieren, sondern weil er will, dass wir stark werden. Er prüft unseren Glauben aus Prinzip. Wie gut ist das? Wie anstrengend ist das? Aber so wachsen wir im Glauben. Darum ist es so gut zu sehen, dass die Freunde auch ohne Daniel ihren Glauben lebten. Sie plapperten nicht nur nach, was sie von ihm gehört hatten. Sie waren eigenständige, verantwortliche, mutige Gläubige. Und ich hoffe, das wollen wir auch sein. Nicht nur immer nacherzählen, was der Pastor hier vorne erzählt hat. Das ist einfach. Ist natürlich schön. Aber es muss zu deinem werden. Es muss dein Herz erfüllen. Eigenständiger, verantwortlicher Gläubige werden. Willst du das auch sein oder werden? Das ist die Frage, die sich heute stellt. Und wie ich hatte es angekündigt, darf es an dein Herz, darf es in dein Inneres? Dann lass dich herausfordern. Gott will und wird dich trainieren. Gib ihm die Erlaubnis und mach mit. Und damit sind wir beim dritten Punkt, Gottes Gegenwart. Die drei Freunde, wie wir gehört haben, waren Gott treu und wurden in den Ofen geworfen. Wahrscheinlich so ein großer Topf von oben, Brennholz und ähnliches rein von den Seiten, irgendwelche Blasebälger, je mehr Blasebalg, desto heißer. Irgendwo ein Kontrollfenster zum Gucken, wie es läuft und irgendwie Schmelzkram rauszuholen vielleicht. Und Nebukadnezar lässt sie alle anfeuern. Ordentlich Sauerstoff rein in die Bude. Das glühte und selbst die Jungs, die Männer reinwurfen, wurden ergriffen von den Flammen. Da heißt es, sofort wurden sie in ihrer Kleidung, ihren Hosen, Mänteln und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, wurden die Männer, die Schedrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego aber fielen gefesselt ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezar. Er fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Warum sehe ich dann aber vier ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind alle unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief, Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus! Da kamen die drei aus dem Feuer. Krass. Ey, ich weiß nicht, warum es so wenig Filme über diese Szene gibt. Das ist doch der Hammer. Dieser Traben und die Präfekten, die Statthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Und Brandgeruch geht ja überall durch, habt ihr gestern gelernt. Den kriegst du nicht so leicht raus. Nichts. Was für ein dramatischer Augenblick. Eben noch meinte Nebukadnezar, dass kein Gott sie aus seiner Hand retten könnte. Und nun entdeckte er zu seinem Entsetzen, dass es einen Gott im Himmel gab, der so etwas konnte. Wieder einmal war Gott in die Welt des Nebukadnezar eingebrochen und forderte seine Aufmerksamkeit. Nicht, dass Gott nicht kreativ wäre. Wohlgemerkt, Gott bewahrte die Freunde nicht vor dem Feuer. Er bewahrte sie im Feuer. Das ist eine wichtige Lektion für uns. Gott ist ein starker Retter, aber er bewahrt uns nicht immer vor Leid. Er bewahrt nicht davor, dass wir eigene Entscheidungen treffen müssen, die Konsequenzen haben. Aber worauf wir uns verlassen können, Er ist mitten in der Prüfung dabei. Johann Albrecht Bengel lebte im Jahr 1687 bis 1752 und er sagte: Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns immer durch. Aber was war es nun, was diese drei bewahrte? Was war es wirklich im Kern? Dafür möchte ich uns etwas zeigen. Hier sind zwei Luftballons. Ganz normale Luftballons. Nichts drunter. Ich nehme einen Luftballon. Oh, warte kurz. Ich bin so ein bisschen schreckhaft, ne? Ich muss mir was in die Ohren stecken. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Ohren zuhalten. So, ich bin vorbei. Ich habe auch so Pappdinger drum gemacht, damit ich den Knall nicht so abkriege. Wir gucken, was passiert, ja? Huh! Okay. Das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Was ist denn hier los? Warte kurz. Ah. Wasser drin. Tut sich nichts. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild, warum die Jungs überlebt haben. Das Wasser des Lebens hatte sie erfüllt. Das Wasser ist wie die Gegenwart Gottes in uns, die uns durchs Feuer rettet. Hast du sie nicht in dir, garantiere ich für nichts. Und damit sind wir wieder am Anfang. Darf Gott dein Herz berühren? Darf er es erfüllen? Die Feuer werden kommen. Die Krisen, die Krankheiten werden kommen. Bereite dich vor. Bete, lies, gewähre Gott Einblick in dein Herz und öffne dich ihm. Gewöhne dich an seine Gegenwart. Mach es zur guten Angewohnheit, mit ihm aufzustehen und zu Bett zu gehen. Und vertraue, dass er da sein wird, wenn das Feuer kommt. Wenn du mit dem Wasser des Lebens, dem Geist Gottes, der Gegenwart Jesu gefüllt bist, und sei es nur etwas, sei es nur der Anfang, wir sind ja alle nicht die großen Heiligen, oder? Sei es nur etwas, dann ist es die Chance, dass das nächste Feuer, der nächste Streit, der nächste Sturm, die nächste Versuchung, die nächste Krise, dass du sie etwas unbeschadeter überstehst, viel höher. Das hatten die drei Freunde. Sie hatten das Wasser des Lebens, die Gegenwart Gottes in sich. Das hatten sie im Ofen erlebt, dass sie das schützt. Nebukadnezar sah einen Göttersohn, wie er es nannte, neben diesen Männern gehen. Es war die Gegenwart Gottes. Und wir können sagen, dass es der präexistente Jesus war. Ein Sohn Gottes, der Sohn Gottes. Nicht ein Engel des Herrn, wie es woanders heißt, sondern ein Göttersohn. Er wusste es nicht anders auszudrücken. Der Sohn Gottes war bei ihnen. Denn hier geschah genau das, wofür Jesus in die Welt kam: Rettung. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das zeigte sich hier. Mit Fesseln fielen die drei Freunde ins Feuer hinein und ohne Fesseln kamen sie wieder heraus, unversehrt und gerettet. Und so dürfen wir ermutigt sein in einer Welt, die pluralistisch und grell ist, wie Babylon es war. Lasst uns unseren verlässlichen Halt, unseren einzigen Halt in Jesus haben. Es liegt an uns, ob wir unsere Augen auf ihn gerichtet halten, Stichwort Götzendienst. Ob wir bereit sind, mit unseren Entscheidungen mutig seinem Wort und Willen zu folgen, um darin zu wachsen. und ob wir bereit sind, uns von ihm retten und gebrauchen zu lassen. Darum sorge dafür, dass er dich erfüllt. Sorge dafür, dass er dich erfüllt. Durch Gebet, durch Lesen in seinem Wort, in der Bibel, durch Austausch mit anderen Christen, durch barmherzigen Dienst für andere. Wir dürfen frei und mutig in unserer Welt leben, die uns so manchen politisch korrekten Rede- und Verhaltenszwang vor die Nase stellt wie eine goldene Statue. Ein bisschen Babylon ist überall, auch bei uns. Wir dürfen uns entscheiden, aufrecht unseren Glauben und unsere Hoffnung zu zeigen, um Gutes zu leben und mutig zu wachsen. Wir dürfen in allen Krisen mit seiner Nähe und Kraft rechnen. Auf wen sonst sollten wir hoffen? Wem sonst sollten wir folgen? Als dem, der wirklich frei macht. Amen.